Radio 1.
Und jetzt haben wir einen Schauspieler zu Besuch, der zu einem der faszinierendsten Charakterdarsteller dieses Landes gehört. Er spielte so viele unterschiedliche Rollen und immer existenziell, ob es der junge Kriegsgefangene in Frank Beyers Der Aufenthalt ist oder ebenso eindrucksvoll der graue Herr, einer der grauen Herren in Momo, den Verleger Axel Springer hat er gespielt, Joseph Goebbels in Danny Levys Mein Führer und später auch Goebbels in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds oder auch den mit allen Wassern gewaschenen DDR-Chefspion Schweppenstätte in Deutschland 83, 86 und 89. Er kann tragisch, er kann aber auch komisch und er kann alle Töne dazwischen. Und genauso, wie man ihm gern bei der Arbeit zuschaut, hört man ihm auch gern dabei zu, wie zum Beispiel als Dr. Doom in der 5. Staffel der Audible-Podcast-Serie Marvel's Wastelanders, die heute veröffentlicht wird. Darüber und über einiges mehr sprechen wir jetzt mit Sylvester Groth. Herzlich willkommen, wo du möchtest, Sylvester. Er wechselt den Sessel. Da sind die Leute.
Mit dem Rücken ist das ja nicht so schön.
Nee, das stimmt. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Dr.
Doom.
Dr. Doom.
Victor Van Doom.
Ja.
Das ist ein dunkles Universum, in das du uns jetzt reinziehst als Dr. Doom. Vielleicht, wer sich in dieser Marvel-Welt überhaupt nicht auskennt.
Ich kenne mich da auch nicht aus. Das ist so wahnsinnig, weil wir haben ja die Comics gemacht. Wir haben ja nicht diese Filme gemacht, die jeder kennt. Also wo alle die üblichen Verdächtigen auftreten. Sondern wir haben was ganz anderes gemacht, was viel ausführlicheres, was ich sehr schön fand. Und mit Figuren, also ich kannte Doom vorher nicht. Freunde, die ich gefragt habe, auch nicht, sagten, ja, wer ist das? Dabei ist das der Wichtigste,
weil
sie alle gegen ihn kämpfen und er hat kein leichtes Leben.
Nee, genau. Also er ist einer von den wirklich Superschurken. Davon gibt es ja einige auch in diesem Marvel-Universum.
Ja, Schurke. Ich weiß nicht, ob er ein Schurke ist. Der hat ein Ziel im Leben und das verfolgt er.
Ach so, okay, aber er ist ja ein Böser. Also ich meine,
der ist nicht böse. Der wird böse gemacht. Entschuldige mal, wenn du 30 Jahre von seinem Widersacher Reed Richards, ist er 30 Jahre eingesperrt worden.
Ja, okay.
Und aus dem Verkehr gezogen worden, weil die anderen halt irgendwie immer rote Teppiche machen wollten und alles immer schick war. Diese Berühmten, die wir so alle kennen.
Die Superhelden.
Die Superhelden.
Ja.
Was machst du denn da? Dann sagst du doch, also jetzt langt's mir jetzt hau ich hier ab und jetzt werde ich euch mal zeigen, was in mir drin steckt.
Ah, okay. Also er wird dann immer charakterisiert als einer der, also die Antagonisten. Ne? Es gibt ja diese Protagonisten,
ja, genau.
Die Helden, die Superhelden, dann gibt's die Antagonisten, die
Dunklen.
Das ist er auch.
Aber irgendwie habe ich den lieb gewonnen. Weil der einfach so immer irgendwie rummuddelt und dann, wenn er frei ist, und mit allen kämpft und alle verfolgen ihn. Und er sagt immer, nee, ich will jetzt aber hier weiter. Und dann kriegt er wieder ein paar auf die Finger, in die Fresse. Und dann muss er wieder von vorne anfangen. Das ist schon nicht leicht.
Nee, das ist klar.
Ich konnte das nachvollziehen.
Also frei nach Nietzsche, wenn du länger du in den, wie war das mit dem Abgrund?
In den Abgrund in schaut irgendwann der Abgrund in dich hinein.
Ja, ja, genau.
Aber ich glaube, Doom ist der Abgrund. Deswegen haben sie ihn auch alle nicht so lieb.
Okay.
Und deswegen muss er einfach immer kämpfen. Und er hat wirklich ein bestimmtes Ziel, diesen kosmischen Kubus, um den es da geht, der so eine Allround-Waffe ist. Sonst bedient er sich immer, er hat selber schon irgendwie so ein bisschen Zeugs. Und sonst klaut er immer bei den Dingen so irgendwie mal so einen Arm weg oder ein Bein. Und da kann er schön mit kämpfen. Also da überlebt er mit.
Ja, der trägt so eine Maske. Also wir hören mal kurz. Er trägt eine Maske. Ich habe einen kurzen Ausschnitt rausgeschnitten und da hören wir mal kurz rein.
Und in all der Zeit kam niemand auf die Idee, mich zu suchen.
Die Menschen mussten nicht nach euch suchen. Ihr wart überall. Doom war überall. Er blickte von Mount Rushmore hinab und kassierte Steuern auf den Straßen.
Ach, meine Maske.
Ich weiß, ihr seid schwach, aber...
Ich bin nicht schwach. Ich muss mich nur erholen. Ich habe Jahre in diesem Loch verbracht. Mit einem Inhibitor um den Hals. Aber meine Macht ist noch immer in mir. Und sie wird wieder erwachen.
Sie wird wieder erwachen.
Ja.
Was hat es mit dieser Maske auf sich? Das liegt dir weiter zurück in seiner Geschichte.
Der hat sich das Gesicht versaut, einfach nur. Es ist wirklich so, dass der einfach irgendwie einen Schaden genommen hat durch diesen Reed Richards. Frag mich jetzt nicht genau, was das war, aber irgendwie haben sie ihm das Gesicht versaut. Und dann hat er sich eine Maske gebaut. Weil der war ja irgendwie, hat ja früher so mit Atomen geforscht und mit, so mit Zeugs. Und Hulk hat er ja auch irgendwie geschaffen und versaut. Der lebt in so einem Atomkraftwerk und ist wirklich sehr witzig, ist wirklich sehr schön. Weil das so unerwartet alles kommt. Man denkt immer, man kennt das alles, so Hulk und irgendwie Captain America. Nee, das ist da ganz, ganz anders.
Ah, okay.
Die haben das ziemlich geglättet in den Filmen.
Ah, okay.
Und in den Comics ist das wirklich aufregend, weil immer irgendwas passiert und du weißt nicht, was passiert.
Und wie ist das, hast du die Comics auch nochmal gelesen, um so eine Figur, also so eine Visualisierung zu bekommen?
Ich habe ein bisschen Material bekommen und ein bisschen Inhaltsangabe von den Comics. Ich glaube, die Comics sind viel zu teuer, als dass man sie mal kriegen könnte. Aber die haben ja die Geschichte von ihm und den Lebenslauf so ein bisschen. Der kommt ja aus Rumänien.
Ja. Genau.
Das fand ich auch so spannend, dass der so eine Mutter hatte, die so in einer fremden Sprache, was auch nicht rumänisch ist, so Zaubersprüche hatte. Das ist eigentlich so seine Superkraft.
Mhm.
Und immer wenn der anfängt, da vor sich hin zu murmeln in irgendeiner Sprache, die kein Mensch versteht, sagen alle immer, oh, jetzt passiert irgendwas, was wir nicht wissen. Und das fand ich irgendwie schön, dass der mit Sprache umgeht.
Ja.
Und dass der sagt, also ich sage was und dann passiert was.
Ja. Die Ausgangssituation haben wir gerade gehört. Das ist der Anfang. Da sitzt er im Gefängnis und er schwört Rache. Wofür will er sich rächen? Also was die anderen ihm angetan haben?
Ja, für die ungerechte Behandlung.
Ja.
Also weil er sagt, also die Superhelden sind dafür da, ihre Arbeit zu machen, aber sich nicht in ihrem Ruhm zu sonnen.
Mhm.
Und das haben die anderen gemacht. Die waren dann alle nur noch irgendwie Superstars.
Mhm.
Und er war halt nicht der Superstar. Der sah eben auch nicht so gut aus. Der hat es nicht leicht gehabt.
Ja. Also in dieses Universum, wie ist denn das? Also wenn du, ich meine, du bist Schauspieler. Du kannst dich mit allen möglichen Rollen, kannst dich in alle möglichen Charaktere, musst du, weil das ist dein Handwerk, was du gelernt hast und die Kunst, die du beherrschst. Aber wenn du tatsächlich so einen, wie nach deiner Beschreibung, geschundenen Charakter, der ins Dunkle, also in die Dunkelheit gehört, zieht das dich dann auch irgendwie runter? Oder kannst du dann nachdem...
Nein.
Also der Abgrund ist, na, um Gottes Willen, das Klischee. Ne?
Nein, es ist ja ein Beruf. Also
ja,
ich bitte dich, also es ist ja nicht jetzt so, dass ich mich jetzt so einfühle und dann mit der Maske den ganzen Tag durch die Gegend laufe. Also das wäre ein bisschen merkwürdig.
Es gibt ja aber so Kollegen von dir, also auch internationale Kollegen, die dann sagen, sprich mich bitte nur noch mit dem Namen meiner Rolle an. Ich bin so sehr drin in der Rolle. Bitte sprich mich nur noch als der, das ist auch ein Klischee, oder?
Ich meine, das gibt's ja alles. Das ist ja, ist ja auch okay, jeder macht's doch anders.
Ja.
Und wenn das jemand braucht, dass er drin bleibt und dass er irgendwie von außen immer den Zuspruch braucht. Ein Schauspieler ist ja auch irgendwie liebesbedürftig. Wir brauchen ja alle viel Liebe. Und deswegen ist das so ein Liebesersatz. Einfach zu sagen, die akzeptieren mich in der Rolle und dadurch kann ich meine Rolle einfach ein bisschen erweitern und so spielen, dass das überzeugend ist.
Mhm.
Also das macht wirklich jeder anders. Ich könnte das nicht, weil da würde ich, glaube ich, irgendwie dann, weiß ich nicht, hier vom Hochhaus springen.
Oh Gott, das wollen wir nicht.
Nein, das muss nicht sein.
Weil wir dann dich auch nicht interviewen könnten mehr. Das wäre sehr schade. Auf Wunsch von Sylvester Groth war das Blondie. Ist natürlich eine Lüge. Hat gerade so gepasst. Er ist bei uns jetzt, also wir haben gerade gesprochen über seine Rolle als Dr. Doom, zu hören in der fünften Staffel der Audible-Podcast-Serie Marvel's Wastelanders. Seit heute kann man das hören als Abonnent von Audible. Und wenn wir dich schon mal hier haben, dann reden wir natürlich über andere Dinge. Ich fand nochmal ganz interessant, als ich mich mit dir beschäftigt habe, weil das ist ja das Medium zum Hören. Und du hast, glaube ich, mit Kinderhörspiel überhaupt angefangen, oder?
Ja, in Leipzig, ja.
Ja.
Aber das war eben, ich komme aus Jericho und da sprach man relativ Hochdeutsch und dann hat meine Mutter nochmal geheiratet. Da sind wir nach Leipzig und dann war ich in Leipzig und dann gingen die so durch die Schulen bei den Festen der deutschen Sprache, die es da gab, wo man Gedichte aufsagte und dann hatte ich eben keinen Akzent, keinen sächsischen. Und dadurch bin ich da in diese Kindersprechergruppe reingerutscht bei meinem Sender Leipzig.
Ah, okay. Da war aber noch nicht, also das fand ich auch ganz interessant, als ich gelesen habe, also die Passion, spielen zu wollen, die war bei dir eher so eine Vorstellung wie, ach, das ist ja ein schönes Leben als Schauspieler, kommt man rum und verdient Geld.
Ja, und da kamen die Schauspieler betrunken manchmal. Und dachte mir, oh wow, die kommen jetzt von der Fete. Und dann haben die natürlich auch viel mehr Geld gekriegt als ich. Ich kriegte, glaube ich, für so ein Hörspiel viel Arbeit, so 20 DDR-Mark. war aber stolz, dass ich so selber Geld verdienen konnte. Und dann habe ich in Leipzig ein bisschen Theater gespielt, so als Kind. Und dann ergab sich das einfach so.
Du hast aber erstmal einen richtigen Beruf gelernt, weil deine Mutter gesagt hat, du würdest meinen richtigen...
Junge, du machst einen richtigen Beruf, bevor du da in diese Unwägbarkeiten eintauchst.
Genau.
Und dann habe ich Elektromonteur gelernt.
Und nutzt dir das heute eigentlich noch was? Also...
Nicht wirklich. Nee,
okay.
Das hat sich alles sehr verändert.
Okay, also dann Schauspielschule und dann kennt man ja deinen Weg. Also du hast unfassbar viel, du hast sehr viel Theater gespielt. Theater machst du gar nicht mehr, ne? Oder?
Nee, da gibt's nichts so wirklich.
Ja, okay.
Also was mich interessiert oder wo ich sage, ich muss jetzt nochmal auf die Bühne.
Ja.
Weil da musste schon irgendwie ein bisschen brennen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ich habe so, was der liebe Gott vorgesehen hat, habe ich gespielt.
Ja.
Und da muss man es ja nicht in die Länge ziehen.
Und das lässt sich ja wirklich sehen. Also es ist ja, ich meine, was du auf der Bühne gemacht hast, aber auch vor der Kamera ist ja...
Ja, ich mache meinen Beruf sehr gern.
Ja, ja. Und dann können wir jetzt schon mal über das reden, was so kommen wird. Also du hast mir gerade erzählt, du drehst gerade in Ungarn. Also du bist jetzt gerade in Berlin, aber du fliegst morgen wieder
nach Sonntag wieder weg, ja.
Genau, um da was zu machen.
Ich drehe einen Film, der heißt Silent Friend. Und die Regisseurin ist Ildikó Enyedi, eine ungarische Regisseurin, die hier bei der Berlinale vor 2-3 Jahren den Bären gewonnen hat für ihren Film Body and Soul. Körper und Seele, ein wunderschöner Film. Wirklich, ich habe diesen Film, ich muss gestehen, ich hatte ihn vorher nicht gesehen und wusste aber, wer Ildikó ist, das schon. Und dann sah ich diesen Film und die hat mir eine Rolle angeboten in diesem Film. Und ich sagte, ja, mache ich sofort. Das mache ich sofort, weil die Art und Weise, wie sie Geschichten und Menschen erzählt, ist so fein und so unaufwendig und ohne Trara. Das ist einfach grandios.
Mhm.
Und dieses Buch war eben auch ein sehr merkwürdiges Buch. Ich könnte es gar nicht erzählen, was die Geschichte ist. Weil es 3 Zeitebenen sind. Es ist einmal 1905 irgendwie, dann in die 70er Jahre und dann kurz vor der Pandemie. Die Pandemie spielt dann auch noch eine Rolle.
Mhm.
Und die Hauptrolle ist eigentlich ein Baum. Ja, es ist eigentlich ein Baum. Ein alter Ginkgo-Baum, der in Marburg, gespielt in Marburg, das wird auch benannt, also Marburg spielt eine große Rolle, der da steht und den Menschen zuschaut. Bis einige Menschen aufmerksam werden auf den Baum und versuchen, das klingt jetzt sehr komisch.
Ein bisschen mythisch klingt es.
Ja,
spielst du den Baum?
Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe nicht mehr so viel Blätter. Aber es würde ich gerne spielen. Aber das ist schon verrückt, weil aus der Sicht des Baumes der zuguckt, was die Menschen da so treiben. Und dann Menschen gibt. Also ich spiele mit dem wunderbaren Hongkong-Schauspieler Tony Leung, bekannt aus in The Mood for Love.
Mhm.
Ein toller Schauspieler. Wong Kar-wai Schauspieler, ja. Aber wirklich, der ist einfach großartig. Weil der ist auch so, der ruht so in sich. Das ist so, und ist wirklich eine tolle Persönlichkeit, an dem man sich abarbeiten kann. Und das tue ich. Also es geht dann, weil die Pandemie kommt, ist die Universität leer. Ich darf gar nicht so viel erzählen, glaube ich. Aber es ist einfach so eine schöne Geschichte, wie zwei Menschen sich annähern. Und wie der Baum sich den Menschen annähert und die Menschen sich dem Baum annähern.
Mhm.
Es geht eigentlich um Liebe und um Verständnis und um Respekt.
Und deine Figur ist, kehrt in allen Zeiten wieder?
Sozusagen? Nein. Das sind wirklich in allen 3 Zeiten andere Hauptdarsteller,
die
aber was Ähnliches verhandeln. Ich kann das wirklich, ich habe das gelesen, habe gesagt, ich habe sowas noch nie gelesen.
Ja. Und wo seid ihr jetzt beim Drehen? Also wenn du morgen zurückfährst, seid ihr jetzt schon...
Wir gehen jetzt zum Baum. Wir gehen zum Bäumchen und gucken, wie der lebt und was der für Signale sendet. Und also es gibt ja auch so wissenschaftliche Untersuchungen, dass so ein Baum ja wirklich was ausstrahlt, also Impulse sendet,
ja.
Elektrische,
ja.
Messbare.
Ja.
Und am Anfang denke ich immer, was macht der Mann da? Und dann kriegt er mich irgendwann und ich sage, ist interessant.
Das ist aber wirklich interessant. Und dieser Film kommt wahrscheinlich dann im nächsten Jahr ins Kino?
Ich glaube, Jahr noch? Anfang, irgendwann nächsten, vielleicht Cannes, vielleicht Berlin.
Ja.
Irgendwo, ich denke, auf irgendeinem Festival wird das kommen.
Ah, okay.
Und das ist immer noch ganz toll. Also Martin Wuttke ist dabei im ersten Teil. Im zweiten Teil sind ganz tolle Jungschauspieler dabei. Wirklich Enzo Brumm.
Der neulich hier war übrigens.
Ach, nee,
ja,
wirklich,
ja? Ja, genau. Schön. Der war im Zusammenhang mit der Serie, glaube ich, die er mit Moritz Bleibtreu.
Ja. Das ist auch sehr schön. Das ist eine schöne Serie. Ich mochte das. Ich war so lieb. Es hat mich so angerührt. Diese Vater-Sohn und am Schluss.
Lenk mal bitte nicht ab. Wir reden über dich. Genau. Um in die nächste Zukunft zu gucken, das hast du auch gerade erzählt. Also der Film kommt im Kino irgendwann.
Nächstes Jahr.
Ja. Und dann aber kommt in diesem Jahr noch im Fernsehen. Wahrscheinlich?
Ja, am 3. Oktober, an unserem Staatsfeiertag, kommt ein Film, den wir gemacht haben, Kathi, eine Kür fürs Leben, also die Schlittschuhläuferin.
Katharina Witt.
Und da geht es um die Beziehung, also es wird von ihrem letzten Auftritt, fragen Sie mich nicht jetzt, wo das war, aber es waren eben Olympische Spiele, wo sie nochmal angetreten ist und Siebte geworden ist, glaube ich. Und dann wird das Leben nochmal so aufgeblättert von ihr. Die schöne Kühe kommt auch vor, also man kann sich freuen.
Carmen?
Ja, Carmen, ach toll. Mhm. Also sie ist ja überhaupt eine tolle Persönlichkeit. Und da spiele ich den Mann von Dagmar Manzel, die Jutta Müller spielt.
Die Trainerin.
Von Katharina Witt. Und die junge Kollegin, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, ach, das ist furchtbar.
Das ist nicht so schlimm. Also, es sind ja, also,
die junge Katharina spielt.
Ja.
Du stehst vor ihr und sagst, das ist Katharina. Die sieht genau so aus.
Und kann sie auch Schlittschuh laufen?
Ja, die hat Schlittschuh laufen gelernt.
Ach so, cool.
Und dann ist sicher irgendwas irgendwie gefaked worden bei diesen Sprüngen da, die man da machen muss. Das kann natürlich, glaube ich, dann nur Katharina Witt oder eine Profi-Eisläuferin. Und das ist irgendwie sehr zu Herzen gehend. Also, ja, so ein schöner Film.
Ein schöner Film, der am 3. Oktober läuft und jetzt, glaube ich, bei den
20:15 Uhr.
Natürlich 20:15 Uhr, Mann,
denn sonst? Wir wollen genau sein. Nicht 23:15 Uhr oder so.
Nein, am 3. Oktober um 20:15 Uhr.
Ja.
Im ersten?
Ja.
Im ersten. Okay, und jetzt wahrscheinlich bei den München, nee, nicht wahrscheinlich, sondern läuft jetzt erstmal.
Ja, die Premiere jetzt in München beim Filmfest.
Ja. Okay, dann freuen wir uns auf ganz viele Sachen.
Also, naja, so viel ist es nicht.
Naja, aber erstmal dich hören als Dr. Doom und dann dich sehen und immer wieder einladen, wenn es geht.
Ja, gerne, ja. Also wenn der Film mit dem Baum rauskommt.
Genau, dann gehst du zu Knut Elstermann natürlich.
Nein, ich komme auch zu dir.
Okay, gut.
Also, nein, das mache ich, das ist ja Ehrensache und das ist auch eine große Freude, weil es immer schön ist bei dir.
Ach, schön. Silvester Groth, vielen Dank, dass du da warst.
Danke. Vielen Dank. Danke.